Sie hören den Kurier.
Die ganze Welt blickt derzeit nach Glasgow. Dort findet gerade die COP26, die Weltklimakonferenz, statt. Regierungschefs, Diplomaten und Minister wollen bis Ende nächster Woche die historischen Vereinbarungen des Klimavertrags von Paris 2015 in klare und verbindliche Umsetzungsregeln packen. Wie gut ihnen das gelingt, wird über Erfolg oder Misserfolg des Gipfels entscheiden. Das Klima, der Klimaschutz und die COP26 ist heute auch großes Thema bei uns. Herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Mein Name ist Caroline Ferstl. Es ist Freitag, der 5. November 2021. Mein Kollege und Klimaexperte Bernie Gaul macht sich am Sonntag auf den Weg nach Schottland. 27 Stunden wird er mit dem Zug unterwegs sein. Zuvor hat er aber mit Keivan Rihai gesprochen. Der österreichische Energiewissenschaftler zählt zu den am häufigsten zitierten und damit einflussreichsten Forschern der Welt. Er ist seit 2008 Leiter des Energieprogramms des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse in Luxemburg bei Wien und forscht über energiebezogene Quellen des weltweiten Wandels und zukünftige Entwicklungs- und Antwortstrategien für eine nachhaltige Entwicklung. Im Gespräch mit ihm hat er unter anderem erklärt, welche Ideen die Wissenschaft denn hat, um zum Beispiel beim Verkehr die Emissionen zu senken. Worum geht es beim Klimaschutz eigentlich? Um die Rettung der Erde, des Klimas, der Menschheit? Um alles drei? Und ist es nicht schon längst 12 nach 12?
Herzlich willkommen bei unserem heutigen Kurier Talk. Zu Gast bei mir ist Professor Keivan Rihai vom IASA, vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalysen. Sie sind der Direktor dort für Energie, Klima und Umwelt und gelten als einer der einflussreichsten Forscher, Klimaforscher sozusagen unserer Zeit. Eine besondere Ehre. Herzlich willkommen.
Danke.
Herr Professor, können Sie zuerst kurz erklären, das Internationale Institut für angewandte Systemanalysen, das ist in Luxemburg. Was passiert dort eigentlich? Das klingt sehr kompliziert.
Also die IASA ist ein internationales Forschungszentrum im Süden von Wien, unser Forschungsbereich ist vor allem ein besseres Verständnis für Transformationsprozesse bereitzustellen. Also wir schauen verschiedene Maßnahmen an und dann wollen wir verstehen, wie man durch unterschiedliche Maßnahmen einen Systemwandel herbeiführen kann, wo zukünftige Systeme von der Umweltseite nachhaltiger sind, aber auch ökonomisch besser sind und auch sozial verträglicher werden. Und
das heißt, Sie können einem Land helfen, sozusagen, das sagt, wir wollen klimaneutral werden, haben sehr viel Kohlekraft drinnen in unserem System, aber wie können wir das machen, ohne dass wir große wirtschaftliche oder soziale Verwerfungen haben? Sowas können Sie beantworten.
Das machen wir. Normalerweise ist es so, dass wir ein Großteil der Arbeit ist es, die Welt in Modelle abzubilden. Und im konkreten Fall, wenn wir mit verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, stellen wir ein Modell des Landes zur Verfügung und die nationalen Experten können dieses Modell dann verwenden, um sich anzuschauen, wie verschiedene Politikmaßnahmen mehr oder weniger zu was für Kosten sie führen würden, welche Benefits sie bringen und können damit auch ihre Maßnahmen auf wissenschaftliche Fakten basieren.
Herr Professor, derzeit läuft die Klimakonferenz in Glasgow in Schottland. Darf ich dazu erst ganz einfache Fragen stellen dazu, die glaube ich doch nicht so einfach sind. Worum geht es eigentlich beim Klimaschutz? Geht es da um die Rettung der Erde, des Klimas, der Menschheit?
Also Klimaschutz ist notwendig, weil wir dabei sind, durch die Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre das Klima zu destabilisieren. Aufgrund dessen, dass wir Treibhausgase in die Atmosphäre emittieren, steigt die Häufigkeit und Intensität von Extremereignissen, die der Menschheit nachher ausgesetzt ist, die zu hohen ökonomischen Kosten führt, aber natürlich auch Auswirkungen auf die Umwelt und auf den Menschen selber hat.
Herr Professor, ist das wirklich so einfach? Wenn es wärmer wird, dann nehmen die Extremwetterereignisse zu?
Wenn es wärmer wird, also okay, die globale Temperatur ist nur ein Proxy dafür, dass das Klima sich verändert. Das übersetzt sich dann in verschiedene Extremereignisse, wie zum Beispiel Dürre oder Starkregen. Ich würde sagen, die Wärme ist nicht das Problem. Die Extremereignisse, die mit der stärkeren, mit der höheren Erdtemperatur zusammenhängen, das ist das Problem.
Okay. Ja. Und darf ich noch was Persönliches sagen? Wenn Freunde Sie fragen, wie schätzen Sie die aktuelle Situation quasi rund um den Klimaschutz ein, ist es da 5 vor 12, ist es 1 vor 12, ist es 1 nach 12, wie würden Sie das einschätzen?
Es ist wahrscheinlich es ist kurz vor 12, das steht fest. Also wir haben nur noch eine sehr geringe, es steht uns nur noch wenig Zeit zur Verfügung, um tatsächlich die Emissionen auf Null zu senken. Weil nur wenn wir die Emissionen global auf Null senken können, können wir auch tatsächlich das Klima stabilisieren.
Herr Professor, wenn Sie jetzt Berichte aus Glasgow lesen, worauf achten Sie da eigentlich besonders? Gibt es da sozusagen Sachen, die bei der Klimakonferenz hier entschieden werden sollten oder passieren könnten, die von besonderem Interesse Ihrerseits sind?
Also in Glasgow treffen sich verschiedene Delegierten aus verschiedenen Ländern, um gemeinsam zu überprüfen, ob die jetzigen Versprechen der verschiedenen Länder ausreichen, um das langfristige Ziel des Paris-Abkommens zu erreichen. Und was mich dann natürlich interessiert ist, ob wir wissen auch, dass die jetzigen Versprechen nicht ausreichen, bei weitem nicht ausreichen. Was mich vor allem interessiert ist zu sehen, was für neue Versprechen oder was für neue bindende Versprechen geben verschiedene Länder ab, um eben diese Lücke zu schließen und tatsächlich mehr Emissionsreduktionen bis 2030 zu erreichen.
Die Lücke schließen meint immer sozusagen im Vergleich zum Paris-Ziel. Die bisher sozusagen erfolgreichste COP war die COP 21 2015 in Paris. Was ist dann da eigentlich ausgemacht worden, dass das so gut war mal für den Anfang?
Also vor Paris hatten wir ein System, das war mehr oder weniger ein Top-Down-System, wo man sich gesagt hat, okay, so und so viele Emissionen sind global zulässig. Was ist jetzt der Anteil der einzelnen Länder von diesem Kuchen, das jeder beitragen muss, damit wir das Klima stabilisieren? Dieses System hat fehlgeschlagen, einfach weil nicht jeder in diesem globalen System mitmachen wollte. Deswegen war auch Kyoto, was vor Paris vorhanden war, einfach ein internationales Agreement, wo nicht alle Länder teilnehmen wollten. Paris war die große Wende. Alle Länder waren dabei. Alle haben unterschrieben und ratifiziert, dass sie Maßnahmen setzen wollen. Der große Unterschied zu vorher ist, dass jedes Land selber Versprechen auf den Tisch legt. Die sind nicht bindend, die sind nicht gesetzlich bindend, aber jeder versucht, Pläne auf den Tisch zu legen, wie man im eigenen Land Emissionen reduzieren kann. Und dann war die Idee im sogenannten Stocktake-Prozess, diese Vorschläge und Versprechen zu überprüfen, regelmäßig zu überprüfen, um zu schauen, ob eben diese Maßnahmen ausreichen werden, um langfristig das Paris-Ziel zu erreichen. Und das war auch der andere große Erfolg von Paris, ist, dass wir uns global auf die Beschränkung geeinigt haben, auf die globale Beschränkung des Temperaturwandels. Und zwar well below 2 degrees, also unter 2 Grad, ja, und wenn möglich 1,5 Grad zu erreichen. Und das war auch sehr, sehr wichtig, dass die Länder gemeinsam eine Definition dessen gefunden haben, was ist denn gefährlich? Wo ist diese Grenze? Wo wird es wirklich gefährlich, wenn der Temperaturwandel über diese gewisse Grenze, wenn wir diese Grenze überschreiten?
Herr Professor, wir haben bereits eine Erwärmung von rund 1,1 Grad. Ja. Mhm. Paris sagt sozusagen, wir sollten Richtung 1,5 steuern, aber jedenfalls deutlich unter 2 Grad. Verstehe ich das richtig? Die Wissenschaft kann sozusagen hier umrechnen in Millionen Tonnen CO2 oder in Millionen Tonnen Treibhausgase. Wie viel dürfen wir noch in die Atmosphäre emittieren, ja, damit wir diese Ziele einhalten? Verstehe ich das richtig?
Ja, absolut richtig, ja.
Und das kann man sowohl sagen für das 1,5-Grad-Ziel wie für das 2-Grad-Ziel. Die Wissenschaft arbeitet hier mit Wahrscheinlichkeiten. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also Wir wissen, dass wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, mit ungefähr einer 50-50 Wahrscheinlichkeit, das ist ein sehr, sehr stringentes Ziel, dass wir in der Zukunft ungefähr 400 Gigatonnen CO2 emittieren können. Also bis zum Zeitpunkt, wo wir dann null Emissionen erreichen. Das vergleicht sich zu heutigen Emissionen von ungefähr 40 Gigatonnen CO2. Also reden wir da, wenn wir keine Emissionssenkungen vornehmen, dann haben wir dieses Budget zum Beispiel in 10 Jahren bereits verbraucht.
Okay. Und dieses Budget, die kann man ja runterbrechen auf jeden einzelnen Staat, ja? Fast eigentlich auf jeden Bürger fast.
Ja, also jeder Beitrag ist wichtig, weil man ja auf null Emissionen runter muss, genau.
Sozusagen, wie kann man das überhaupt fair gestalten? Ja? Also die Österreicher sozusagen haben, ich weiß nicht, wir sind ungefähr bei 8 Tonnen, glaube ich, pro Person pro Jahr und müssten aber eigentlich runterkommen auf 1 Tonne. So einfach könnte man das sagen?
Ja, also es spielen natürlich viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Generell muss man sagen, um null Emissionen zu erreichen, muss man ein System schaffen, das auf der einen Seite noch positive Emissionen haben wird. Also nicht jede Aktivität wird auf null gesenkt werden.
Ja. Irgendwelche Treibhausgase werden wir immer emittieren müssen. Ja?
Genau, wir werden noch Treibhausgase emittieren, aber gleichzeitig müssen wir auch Senken schaffen. Nicht? Wir müssen zum Beispiel, der Wald ist eine Senke, der generiert negative Emissionen, der entnimmt CO2 aus der Atmosphäre und bindet sie im Wald. Wenn wir jetzt Maßnahmen setzen, um die Senke zu vergrößern, also negative Emissionen zu kreieren, können wir mehr Emissionen emittieren. Aber die Balance muss auf null gesenkt werden.
Okay.
Und wir haben jetzt die Möglichkeit, in jedem Land null zu erreichen oder vielleicht in manchen Ländern, wo die Potenziale viel größer sind. Also wenn Sie mehr Land haben, wenn Sie an Länder wie Brasilien oder Russland denken, die haben natürlich ein enormes Potenzial, um ihre Senke zu stützen, könnten die vielleicht sogar mehr reduzieren als andere Länder. Aber natürlich, wenn Sie das Ganze von einer ethischen Perspektive betrachten und vielleicht sich überlegen, okay, wer hat denn den Löwenanteil am jetzigen Klimawandel verursacht, dann sind das die Industrieländer. Und dadurch haben auch die Industrieländer die Verantwortung, auch zu zeigen, dass der Systemwandel bei ihnen zu Hause herbeigeführt werden kann, um die Emissionen drastisch zu senken und die Länder, die weniger emittiert haben in der Vergangenheit und heute auch niedrigere Emissionen haben, können dann davon lernen und nachziehen.
Sie sprechen sozusagen an, ein Argument, das die ganze Zeit kommt, ist sozusagen, die Chinesen sind derzeit für 29% der jährlichen Emissionen verantwortlich. Das Gegenargument ist das, dass sie insgesamt für die Treibhausgase, die quasi in der Atmosphäre schon sind, ja nur, glaube ich, zu 12% verantwortlich sind, die Europäer aber eigentlich zu 33% und die Amerikaner zu, glaube ich, 28%. Also die Frage sozusagen auch, gibt es hier eine historische Schuld? Was heißt die historische Schuld und welche Konsequenzen hat das?
Genau. Aber ganz einfach betrachtet, wir wissen, dass China ist der größte Emittent der Welt als Land. Gleichzeitig pro Kopf emittieren sie nur die Hälfte von Österreich. Ja, also das sind zwei Dimensionen, die in den Verhandlungen aufeinander prallen.
Gut, und die man jetzt lösen muss, okay. Wenn ich Sie fragen darf, da haben die Staaten eigentlich aus Paris gelernt? Also haben die Staaten die richtigen Maßnahmen gesetzt, die richtigen Gesetze erlassen? Wir sind mittendrin, wir sind erst 5 Jahre nach Paris sozusagen, aber ich weiß, das ist ein sehr breites Thema, weil es geht um 197 Staaten, die in der Klimarahmenkonvention ja Mitglied sind. Aber was können Sie denn sagen, sind wir da irgendwo auf dem richtigen Weg oder was? Wie kann man das einschätzen?
Also Paris war unheimlich wichtig für die globale Klimapolitik, weil sie dazu geführt hat, dass jedes Land sich Gedanken macht, wie werde ich denn Klimapolitik einführen können? Welche Sektoren sind die wichtigen in meinem Land? Was kosten Emissionsreduktionen? Gibt es Maßnahmen, die man vielleicht setzen kann, die keine Kosten verursachen? Und diese Diskussion, dieser Denkprozess hat dazu geführt, dass wir in vielen, vielen Ländern radikale Emissionsreduktionen sehen in gewissen Sektoren. Das hat auch zu einem Innovationsschub geführt, nicht? Also die PV, also die Solar Energie ist in weiten Bereichen und vielen Teilen der Welt mittlerweile die billigste Energieform, die wir erzeugen können. Das hätte es ohne Paris nicht gegeben. Hätte es auch ohne die deutsche Klimapolitik nicht gegeben, die PV-Zellen sehr stark gestützt hat und damit die chinesische PV-Industrie finanziert hat, die die Kosten der PV-Zelle gesenkt hat.
Ich glaube, schon fast 90% in den letzten 15 Jahren.
Faktor 10. Faktor 10 in 15 Jahren, ja.
Herr Professor, wir haben 2 Minuten haben wir noch. Was mich interessieren wird, es gibt in Österreich einen Entwurf für ein Klimagesetz, wo eigentlich drinsteht, irgendwie kurze Wege, also schnelle Entscheidungen. Und wenn wir abweichen von unseren Pfaden beim Thema Verkehr oder beim Thema Gebäude oder so, dann gibt es soll es einen wissenschaftlichen Beirat geben. Ich muss dazu sagen, das ist kein Gesetz, sondern das wird derzeit verhandelt. Aber dann könnte es einen wissenschaftlichen Beirat geben, der Vorgaben macht. Ja, der sagt, okay, wir beim Verkehr weichen wir sehr ab von unseren Zielvorgaben. Jetzt wollte ich Sie fragen, was kann man sich denn so vorstellen? Was kann dann überhaupt kommen? Welche Ideen hätte die Wissenschaft denn, um zum Beispiel beim Verkehr die Emissionen zu senken?
Also ich glaube, es gibt wirklich Dutzende von Studien, die zeigen, wie man durch Maßnahmen und auch durch Hilfe der Digitalisierung mehr oder weniger mit 3-4% der jetzigen Infrastruktur dieselbe Dienstleistung bereitstellen kann. Also man kann bedarfsseitig unheimlich viel verändern, ohne Verzicht, aber mit großen Verbesserungen der Dienstleistung selber. Das Wichtigste, glaube ich, bei der Mobilität ist, dass man das Verständnis der Mobilität selbst verändert. Also es geht nicht darum, ob ich jetzt, also man muss von einem System, das ganz stark auf den Besitz des Autos fokussiert, zu einem System wechseln, wo das Reisen von A nach B, und zwar schnellstmöglich, und mit der größten Bequemlichkeit im Vordergrund steht, nicht? Also wenn wir Optionen hätten, die wir wählen könnten, wo wir von A nach B schneller, billiger und bequemer als das Auto reisen, würde keiner das Auto wäre dann kein Verzicht mehr. Also keiner vermisst die Pferdekutsche. Ja, wir haben aber es geschafft, von der Pferdekutsche aufs Auto umzusteigen. Jetzt ist die Frage, wohin steigen wir nach dem Auto um? Und es gibt viele Lösungen.
Eine letzte schnelle Frage ist, weil Sie das Wort Verzicht angesprochen haben, und das ist in Österreich ja die längste Zeit schon eine Debatte, sozusagen, ob wir Richtung Steinzeit gehen müssen, damit wir Klimaziele einhalten. Sie sagen, es muss nicht um Verzicht gehen, sondern das Leben wird einfach anders ausschauen.
Das Leben wird anders ausschauen. Also ich glaube, Verzicht ist absolut keine Lösung. Natürlich, wenn jeder muss das für sich individuell entscheiden, ob Verzicht Teil der Lösung ist. Aber ich glaube, es wird Innovation notwendig sein und es wird massive Investition notwendig sein, um die Infrastrukturen zu schaffen und die Optionen zu schaffen, damit auch Menschen die Wahlmöglichkeiten haben.
Okay. Herr Professor, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Gerne.
Das war der Daily Podcast des Kurier. Heute mit einem Gespräch mit dem Energiewissenschaftler Keivan Riahi. Die Fragen gestellt hat mein Kollege Bernie Gaul. Mein Name ist Caroline Ferstl. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian verantwortlich. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Ihr habt noch nicht genug von Glasgow? Im Club 3 morgen ist Klimaministerin Leonore Gewessler zu Gast und spricht über Atomkraft, ihre Anreise zum Klimagipfel und steigende Energiepreise. Und schaut doch auch mal vorbei auf unserem neuen Klima-Channel auf kurier.at/klima. Dort informieren wir euch nächste Woche live von der Klimakonferenz in Glasgow. Schönen Abend und bis bald.